Herzlich willkommen zum Podcast von Hidden Candidates. Werte verbinden. Der neue Weg, Fach- und Führungskräfte nachhaltig für sich zu gewinnen. Wir möchten mit unserem Podcast Sie, liebe Zuhörer, informieren, unterhalten, mit unseren Gästen Ansichten teilen und Einsichten gewinnen.
Und schön, dass Sie dabei sind. Heutiges Thema: Vertrauen, Teams, Tiefgang. Was Arbeit heute wirklich braucht. Unser heutiger Gast, Professor Dr. Ingo Hamm. Er ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Darmstadt. Er berät Menschen und Organisationen bei den Herausforderungen der neuen Arbeitswelt. Hamm ist Autor erfolgreicher Sachbücher. Hallo Ingo.
Guten Morgen André, hallo.
Ja, gibt es in deinem eigenen Berufsleben einen Moment, in dem du deine Motivation verloren hast? Und wenn, wie hast du sie wiedergewonnen?
Ja, es sind ja interessanterweise solche Dysfunktionalitäten im Team, wenn man so bei der Sache eigentlich ist und dann vor lauter Diskussionen grundsätzlicher Art, vor lauter sehr unterschiedlicher Arbeitsweisen, persönlicher Präferenzen etwas zerredet. Ja? Das kann schon frustrierend sein. Und sich dann wieder auf die Sache zu besinnen, das ist, glaube ich, eine große Kunst. Aber interessanterweise sehe ich das eher über viele Jahre hinweg, ja, habe ich an manchen Arten von Tätigkeit, an manchen Inhalten eher das Interesse verloren. Aber das ist eine Sache, die passiert nicht von heute auf morgen. Also das ist fast eine Berufs- und Karriereentwicklung, die sich über Jahre hinzieht. Beispielsweise hatte ich früher sehr viel im Markt- und Konsumentenbereich gearbeitet und ich konnte es nicht mehr sehen. Ja, also ich hatte auch sinngemäß ein bisschen die Nase voll von dem Thema und habe mich dann anderen Bereichen gewidmet, die aus meiner Sicht sehr, sehr viel mehr Sinn machen, mehr Wirksamkeit auch von mir als Berater, als Forscher auch erlauben. Und das ist dann nur die Arbeitswelt, die neue Arbeitswelt. Ne? Da ist auch der Leidensdruck vieler Menschen viel, viel größer als jetzt im Konsumbereich. Und das war so etwas, das ist nicht morgens beim Aufstehen irgendwann mal entstanden, sondern dann merkt man, das ist es eher nicht. Die Lust lässt irgendwie so ein bisschen nach und dann fängt man an, Weichen zu stellen und andere Sachen zu machen, so wie dann auch jetzt zu dem Thema letztlich vielleicht auch ein Buch zu schreiben, was auch wieder eine ganz andere Art der Tätigkeit ist als jetzt normale Beratung, ja, und oder andere Forschung. Und so ergibt sich das. Also ein langfristiger Prozess, aber schon klar werden, was man eigentlich wirklich will, was man kann, was man auch nicht will, weil man es auch vielleicht nicht kann.
Interessant. In deinem Buch schreibst du, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, warum habe ich überhaupt meinen Beruf gewählt? Und ich glaube, das ist meine Erfahrung auch bei den Beratungen, bei unserem Kandidatenportal Hidden Candidates, wenn ich mit Kandidaten spreche, warum habe ich überhaupt diesen Beruf gewählt? Wo stehe ich überhaupt, ja? Und wo will ich hin? Und ich glaube, diese Klarheit ist bei vielen überhaupt gar nicht da. Ist das auch deine Erfahrung?
Ja, absolut. Da gibt es einen tollen Test, in Anführungszeichen, den ich gerne mal mit Menschen mache. Vielleicht gerade auch im Recruiting ganz interessant wäre das. Wenn man Menschen fragt, was sie eigentlich machen, ne? so bei der Party, auf der Straße, so, ach du, was machst du denn eigentlich mittlerweile? Dann gibt es zwei Arten von Antworten und die sagen unheimlich viel. Manche Menschen sagen einen Titel, was sie sind. Die anderen sagen, was sie machen. Und das ist ein Riesenunterschied. Ja, ob ich jetzt mit dem Titel, ich bin jetzt Senior so und so Manager in der Firma und habe jetzt 20 Leute unter mir und habe jetzt auch das und, ne, aber in keiner Silbe gesagt, was das konkret eigentlich ist von der Tätigkeit her. Und andere pfeifen auf den Titel und sagen, jo, ich mache jetzt was mit Holz und ich habe jetzt meinen Job aufgegeben und wollte viel lieber was mit Kindern machen oder, ne, wo es gar nicht um Titel, um Status, um eine Job Description geht, sondern die Tätigkeit an sich. Und ich glaube, dann hat man sich wirklich gefunden, wenn man weiß, die Tätigkeit an sich, ja, von den Kompetenzen, Neigungen, Talenten, die ist es, was mich morgens aufstehen lässt, immer wieder und auch Widerstände überwinden lässt. Darum geht es, glaube ich. Und das ist ein ganz interessanter Punkt, wo Leute ganz unterschiedlich ticken und sich auch direkt zu erkennen geben, ne, in dieser Grundmotivation, ob sie denn da ist oder nicht.
Ja, also ich habe auch festgestellt, dass die Sinnsuche, diesen Purpose, nach Corona oder während Corona auf jeden Fall angefangen hat. Und ich glaube, das hört auch nicht auf. Ich glaube auch, wir sind in einem neuen Zeitalter einfach angekommen. Nur die wenigsten merken es. Ja, und du hast ja in deinem Buch, das heißt ja Kettensprenger, ja, und mehr Freiheit, mehr Wir, der Weg zur selbstbestimmten und erfolgreichen Arbeit. Ne? Ist es denn wirklich so, dass die Unternehmen wirklich ihre Mitarbeiter wieder an die Kette legen müssen? Ich frage jetzt extrem ketzerisch jetzt.
Also natürlich ist der Titel schon positiv provokant. Ne? Kettensprenger, ne? Die Sklavenanalogie, Befreiung. Von was befreie ich mich denn da eigentlich oder will ich mich befreien? Naja, von sinnlosen Tätigkeiten, von sinnlosen Aufrufen, wieder zurück ins Büro zu kommen. Aber auch umgekehrt, ich habe natürlich auch mit vielen Führungskräften zu tun, genauso aber auch sich befreien von sinnlosen Verteidigen einer nur noch Homeoffice-Welt. Ja? Also ich sehe natürlich auch die andere Seite der Medaille, dass bei aller Liebe zum freiheitlich-individualistischem Arbeiten in einem Homeoffice oder in einer Ferienlocation, was auch immer, dass das teilweise sinnvoll ist, dass das teilweise hocheffektiv ist, produktiv ist. Keine Frage, haben wir alle gelernt, mussten wir lernen, haben es jetzt auch zu schätzen gelernt. Dass aber auf der anderen Seite Unternehmungen, Unternehmerinnen, Unternehmer, Organisationen ein Interesse haben, auch für eine größere Sache auch ein Team zusammenzustellen und ein Team zusammenarbeiten zu lassen. Das möchte ich aber auch wieder ins Gedächtnis rufen. Sonst riskieren wir alle, ja, also ein bisschen übertrieben ausgedrückt, alle in so eine professionelle Einsamkeit reinzurutschen, die individuell vielleicht ganz bequem ist und wir auch am Ende des Tages immer das Gefühl haben, oh, heute habe ich aber viel gemacht, aber mit wem, wofür? Und da sind wir ja auch wieder beim Thema Sinn. Manche Unternehmungen, Projekte brauchen nun mal komplexere Teams mit verschiedenen Fähigkeiten, Kompetenzen, ja, verschiedenen Personalities. Und ein Team ist nun mal ein Team, wenn es zusammenarbeitet. Und Zusammenarbeit nur digital, nur virtuell oder beinahe auch dann gar nicht mehr, das kann nicht funktionieren. Ja. Für so ein Basisniveau an Tätigkeiten, ja, keine Frage. Wenn jeder sich mal zurückzieht und hochkonzentriert mal ein Ding macht zu Hause oder wo auch immer, alles fein, ich glaube, das steht auch völlig außer Frage. Aber umgekehrt, wir dürfen nicht vergessen, dass das große Vorhaben eigentlich mehr Energie, mehr Hirnschmalz, mehr Leute brauchen. Und da muss man irgendwie zusammenkommen. Ob das jetzt zwangsläufig in einem langweiligen Großraumbüro der Fall sein muss, wahrscheinlich nicht. Ja, wir reden dann aber auch dann hier von der Zukunft des Büros, auch räumlich. Ja, Zukunft der Zusammenarbeit ist Zukunft des Büros. Da brauchen wir sicherlich neue Konzepte. Da kann es nicht einfach heißen, zurück wieder in die alte Büroumgebung, ja, architektonischer Art, das kann es dann auch nicht sein.
Natürlich, Homeoffice wurde innerhalb von Corona schnellstmöglich eingeführt, dass man überhaupt weiterarbeiten konnte, dass die Betriebe überhaupt weiterlaufen. Jetzt habe ich dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin hier etwas gegeben als solches und nicht nur für einen Monat, sondern ich sag mal zwischen 2 und 3 Jahren war das auf jeden Fall, wo das eingerichtet wurde. Und sprechen wir dann nicht auch von einer Verlustaversion? Irgendwo bei den Mitarbeitern, wenn ich das wieder, wenn ich etwas zurückgebe. Also ich sage immer, nimm dem Mitarbeiter bitte nie etwas ab. Das heißt also, ist mal gehaltlich, Urlaub und so weiter. Und so ist es mit dem Homeoffice da genauso. Er wird sich also mit Händen und Füßen dagegen wehren. Was ist denn da so dein, für das Unternehmen oder für die Unternehmenslenker, dein Geheimrezept? Was sollen sie machen?
Also realistischerweise geht es ja gar nicht darum, und das ist auch die wichtige Kommunikation dabei, auch den Mitarbeitenden zu sagen, ey, wir wollen ja das Homeoffice nicht streichen. Ja? Es wird ja häufig der Eindruck erweckt, gar nicht mal so in Unternehmen, aber eher in so einer medialen Diskussion, dass diese beiden Lager sich feindlich gegenüberstellen und die einen, ne, Arbeitgebende sagen dann 5 Tage die Woche bitte wieder zurück. Ist es ja gar nicht. Umgekehrt wollen auch, glaube ich, die wenigsten Arbeitnehmenden sagen, ich will jetzt 5 Tage der Woche in der Woche nur noch isoliert zu Hause arbeiten. Ja? Aber ich muss dann dabei auch vermitteln, wenn ich als Arbeitgeber sage, so kommt zurück ins Büro, ja wofür, was machen wir dann da? Wenn es nur ja, oder unbegründet oder nur darin mündet, dass man wieder zusammenkommt, nur um wieder gelangweilt in Meetings sitzt, die dem reinen Informationsaustausch und nur der Organisation dienen, das kann ich auch wahrscheinlich anders machen. Ja, die großen Vorteile der echten physischen Zusammenarbeit, und das habe ich ja auch auch mit tatsächlich mit wissenschaftlichen Studien auch belegt, liegen ja im anderen Bereich. Ja, also die Zusammenarbeit von Menschen, nicht digital, sondern in echt sozusagen, die ist erwiesenermaßen kreativitätsfördernd, die ist erwiesenermaßen resilienzaufbauend in einem Arbeitskontext, die ist erwiesenermaßen auch vertrauensbildend. Das sind doch alles Eigenschaften, die wir für größere Vorhaben brauchen und die kriege ich nicht digital hin. Ja, und bevor jetzt Einwände kommen, das habe ich auch oft erlebt, so, ja, wir müssen ja gar nicht kreativ sein. Ne? Wir machen ab und zu mal einen Kreativworkshop. Das sage ich mal falsch. Wir sind doch eigentlich jeden Tag kreativ, wenn wir miteinander sprechen, telefonieren. Es geht doch um Problemlösen im weitesten Sinne. Ja? Ja. Es geht doch darum zu sagen, wie im Team haben wir jetzt folgendes Problem. Ja? Oder wir haben eine Führungskraft, die will das und das von uns. Wie kriegen wir das hin? Oder wir haben eine Nachbarabteilung, die nimmt uns Budget weg. Wie sollen wir damit umgehen? Oder wir müssen eine Vorstandspräsentation machen. Ja? Wie machen wir es denn möglichst schlagkräftig? Also Kreativität ist überall gefordert. Und nur über so eine Kachelkommunikation in den Videokonferenzen kriegen wir das nicht hin. Wir müssen das in echter Zusammenarbeit machen. Schon auf neuronaler Ebene wurde das nachgewiesen, wenn wir den freien Blick haben, wenn wir Momente der Bewegung haben, die wir in Homeoffice ja teilweise auch nicht mehr so intensiv haben, gibt es ja erschreckende Studien. Das ist etwas, wo wir wieder in echt zusammenkommen müssen. So, aber Punkt zwei ist, muss es zwangsläufig das alte Büro sein? Nein. Ja? Und da bekomme ich tolle neue Modelle mit, wie auch Führungskräfte auch sagen, Leute, es geht nicht darum, dass ihr in mein Büro zusammenkommen müsst, weil ich euch kontrollieren will, aber ihr müsst zusammenarbeiten, wo ihr das macht, wie ihr das macht. Ihr könnt euch das selbst organisieren. Ich gebe euch auch Budget dafür. Ja? Das sind eigentlich die neuen interessanten Modelle, dass sich wieder diese echte Kooperation lohnt, dass sie Spaß macht, dass die auch individuell gesteuert wird, so wie es die kleinen Teamstrukturen dann auch erforderlich machen. So müssen wir diese neue Arbeit, die neue Realität einer Nicht-Büroarbeit, aber auch nicht einer nur isolierten Homeoffice-Arbeit denken.
Aber warum, Ingo, killen denn Videocalls unser Vertrauen?
Bei Videocalls passiert so eine neuronale Einengung. Ja? Wir haben so diese Bilder, wir haben Kacheln, wir konzentrieren uns eigentlich auf ein Bild. Und man weiß aber auch, dass umgekehrt Kreativität dann entsteht, wenn ich den Blick frei schweifen lassen kann. Ja, das kennen wir auch sogar aus der Vor-Corona-Zeit, wenn man mal gesagt hat, wir machen mal mit dem Team einen Kreativworkshop. Ja, und wenn man sich's leisten konnte, hat man gesagt, wir gehen mal raus aus dem Büro. Ne? Wenn wir das im üblichen Meetingraum machen, passiert nicht viel. Sondern wir müssen mal in eine ganz andere Location, ja, und Rahmenprogramm, weil wir das neuronal brauchen. Ne? Wir brauchen nicht die Fokussierung auf digitale Tools, auf eine Bildschirmoberfläche, die irgendwie 20 mal 10 Zentimeter ist, sondern freies Bewegen, freier Blick, freies Umherschweifen, ja, mit der Bewegung. Und das kriege ich digital nicht hin. Es gibt auch zusätzlich das Phänomen der sogenannten Zoom-Fatigue, also diese Müdigkeit der digitalen Kachelkommunikation, hat man vor allen Dingen bei Zielgruppen festgestellt, die ohnehin unter Anspannung leiden. Die konzentrieren sich sogar blöderweise noch auf ihr eigenes Bild, was sie per Kamera eingeblendet sehen. Normalerweise gab es ja immer auch so den Tipp, bitte alle Kamera an. Ja, schön und gut, für eine Teamkultur ist das gut. Aber gerade die vulnerablen Zielgruppen sozusagen sind dadurch noch mehr abgelenkt. Also eigentlich müsste die Empfehlung sein, bei Standardkommunikation digital, macht auch mal nach einer anfänglichen Vorstellungsrunde die Kamera aus, damit ihr euch auf das Gegenüber konzentriert und nicht auf euch selbst. Ja? Es geht nicht um das Spiegelbild und das irgendwie, wie komme ich jetzt rüber, wie sehe ich aus, was ist jetzt im Hintergrund zu sehen, sondern ich habe ein Gegenüber und mit dem möchte ich mich unterhalten und nicht mit mir selbst mich beschäftigen. Also da gibt es so ein paar mittlerweile sehr klare Forschungsergebnisse, die zeigen, digitale Kommunikation ist vielleicht nützlich, aber sehr eingeschränkt, was dieses typische, was den menschlichen Umgang angeht. Kreativität, Vertrauen, das kriegen wir so digital nicht hin und werden es in absehbarer Zeit auch nicht so hinkriegen.
Also wenn ich so schaue, Ingo, meine Haare sitzen eigentlich ganz gut. Ne? Ich brauche es nicht auszuschalten und gar nicht anzuschauen. Aber ich bemerke das natürlich auch, gerade im Vertriebsbereich, ja, oder Beratungsbereich ist das. Man spürt in den Büros auch eine ganz andere Energie. Ja, das hat jetzt nicht mit Esoterik oder so zu tun, sondern einfach die Energie, die ein Mensch herüberbringt. Das kann man nicht unbedingt bei jedem Menschen, Typen, kann man das herüberbringen. Ja, und da merkt man dann auch in den Diskussionen, ich habe letzte Woche wieder beim Kunden gesessen, wie macht ihr das denn eigentlich? Dann holt man Ordner raus und so weiter. Also wieder Gegenstände, Objekte, man wirkt haptisch und so weiter. Und das bekommst du einfach im Zoom-Meeting, bekommst du das einfach nicht hin. Ne? Also auch meine Versuche. Man bleibt länger am Ball und kann auch viel mehr Informationen herauskitzeln. irgendwo. Ja, absolut, weil man ja, im genau. Gespräch ist, weil so ist eine 30 Minuten erstmal schon mal angesetzt, ja, fasst man sich kurz und so weiter und so fort. Und das sehe ich immer, also es hat auch vielleicht etwas mit Energie zu tun, also auch ein Energieaustausch als solches.
Ja, klar,
und den kriegen wir einfach hier nicht, der wird blockiert digital.
Oder man hat dann, man sagt hier 20 Minuten Pause. Gut, bei online geht jeder irgendwo hin und macht was, wieder für sich. Umgekehrt, ne, in der realen Welt habe ich, man geht 20 Minuten mal gemeinsam vor die Tür, macht vielleicht eine gemeinsame Mittagspause, hat wieder die Gelegenheit für informelle Gespräche, sich persönlich kennenzulernen, so ein Gefühl füreinander zu kriegen. Das sind doch die wichtigen Facetten auch von Führung heutzutage. Ne? Führen ist sich mit Menschen auseinandersetzen, nicht nur Management. Auch das ist ja das, was eine Führungskraft häufig will. Hoffentlich auch will, wenn sie sagt, ich will euch mehr wieder bei mir haben sozusagen. Nicht der Kontrolle wegen, sondern um euch zu spüren, um zu sehen, wer seid ihr eigentlich? Ne? Wer ist das Team? Was ist unsere Identität? Was ist unsere Kultur? Ganz wichtiger Punkt. Das kriegen wir nicht remote hin.
Ja, und welcher Führungsstil, du sprichst gerade über Führungsstils, welcher Stil passt denn in hybriden Zeiten am besten?
Ja, man muss situativ führen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Es kommt immer sehr, sehr stark auf Motivation und Kompetenz der Mitarbeitenden an. Also man kann nicht mal so einfach sagen, es gibt jetzt den einen Führungsstil und den ziehe ich jetzt durch, sondern ich habe vielleicht Aufgaben und auch vielleicht Teams, ja, oder Teamkonstellationen oder auch Dienstleister, auch die müssen ja teilweise geführt werden. Wenn ich sage, naja, da ist die Bereitschaft relativ gering und das Thema auch nicht so anspruchsvoll, naja, dann habe ich eigentlich eher so eine direktive Führung, ne? Dann kann ich in der Tat mal so quasi Befehle rausgeben und sagen, so wird es jetzt gemacht. Ja. Da ist jetzt auch nicht erforderlich, jetzt groß zu diskutieren. Aber umgekehrt habe ich dann auch neuartige Situationen, wo ich vielleicht hochkompetente Mitarbeitende habe, aber die vielleicht an der Aufgabe zweifeln oder hinterfragen oder sagen, ja, schon klar, worum es geht, aber warum müssen wir das jetzt machen? Dann muss ich eher ins Selling rein. Ne? Dann bin ich als Führungskraft eher so als Storyteller gefragt, der etwas verkauft, ja, in ein Team hier. Mhm. Warum machen wir das jetzt? Oder sogar selber Hand anlegen, demonstrieren, ich bin im Thema drin, ich bin kompetent, ja, ich unterstütze euch. Auch wieder so eine Führungsfacette, die eine Rolle spielen kann. Und den Idealfall, wovon ja alle träumen, ne, ich delegiere einfach weiter, das kriege ich ja nur in Anführungszeichen hin, wenn ich ein hochkompetentes Team habe, was auch noch hochmotiviert ist. Ja, dann kann ich sagen, ihr wisst schon, wie es geht, bitte machen. Ja, und dann wird es auch gemacht. Die würden ja auch nichts anderes wollen von mir als Führungskraft. Das muss man unterscheiden. Also nicht one size fits all und nur weil wir jetzt von New Work und digitaler Arbeit sprechen, haben sich die Führungsstile geändert. Nee, also umso mehr muss ich noch situativ reingehen, umso mehr muss ich auch die Leute abholen, verstehen, wie ticken die, was sind dann die Motive, dass jemand vielleicht reinkommt, nicht reinkommt und sagt, ich bleibe jetzt nur zu Hause, will nur hochkonzentriert arbeiten. Jemand sagt, na, ich brauche aber Orientierung, deswegen komme ich ins Büro. Ganz unterschiedliche Motivationen der Menschen, da muss ich sie abholen und situativ und auch individuell anders führen.
Genau, das ist, glaube ich, Schlagwort individuell. Ne? Das gehört zur Führungskraft, jeden Einzelnen so nehmen, wie er ist und entsprechend dann leiten dazu.
Absolut,
und vielleicht auch coachen. Ja. Ne? Mhm. Das spiegelt sich natürlich in der Unternehmenskultur, was ja für mich enorm wichtig ist, Werte-Unternehmenskultur. Wie muss denn heute eine Unternehmenskultur aufgebaut sein?
Ja, schweres Thema. Also ich glaube, Kultur wird oft verwechselt auch mit Werten. Ne? Werte sind ja sozial festgelegt. Und da kann ein Team sagen, das ist für uns sozial die Festlegung des Wünschenswerten, wie es in der Werteforschung so schön heißt. Auch ein anderes Unternehmen sagt wieder was ganz anderes. Ja, ich glaube, universelles Verhalten ist moralisches Verhalten. Ne? Es ist etwas moralisch wirklich gut oder nicht. Aber bevor wir jetzt ins Philosophische abdriften, es gibt noch eine zweite Facette, die auch häufig unterschätzt wird, was kulturbildend ist, ist Marke. Also was macht das Unternehmen eigentlich? Wie tritt es nach außen hin auf? Unabhängig von Werten, beziehungsweise auch damit eigentlich ja auch verknüpft, ne? Teilweise. Ne? Was ist das Unternehmen im Sinne von, was ist die Dienstleistung, das Angebot, die Heritage, wo kommt man her? Und weswegen hat man dann bestimmte Werte oder auch nicht? Und diese Marke zu leben, das kriege ich ja auch über Präsenz hin, über Büro, über Physisches und nicht nur digital Abstraktes, was in der Cloud oder digitalisiert nur stattfindet. Auch das ist ja eine Begründung, eine sinnvolle Begründung, die witzigerweise manchmal aber ausbleibt, wo sich das Zusammenkommen lohnt, wo man spürt, ah, wir sind nicht nur ein Team von Mitarbeitern, sondern wir sind auch das und das Unternehmen mit der und der starken Marke. Und die Marke sehen wir, wenn wir hier und dort zusammenkommen. Ja, dann habe ich so diesen Stolz, den ich ganz klar fühle für das Unternehmen, für das ich arbeite. Das sehe ich dann in einem Gebäude, in einem Team, in einer großen, modernen Arbeitsumgebung, in einer Kantine, was auch immer, ja, per Logo, per Architektur. Das habe ich im Digitalen nicht so einfach. Und das ist auch, glaube ich, ein oft unterschätzter Wert, den man übrigens auch im Change Management ja oft stärken will. Ne? So diese Artefakte einer Kultur, was hinterlässt eine Kultur an wirklich sichtbaren, erlebbaren und fühlbaren, nicht nur auf dem Papier, nicht nur in der Sprache, sondern auch was bleibt da physisch, auch in der Zukunft. Das sollte man sich auch vor Augen führen, dass das ein enorm wichtiger Aspekt einer Unternehmenskultur ist.
Ich möchte mal das so etwas höher setzen oder höher anfangen. Im Grunde geht es ja um Kommunikation. Und du schreibst ja auch in deinem Buch, die Sprache im Unternehmen transportiert die Werte. Und ich glaube, das ist nämlich dann im Endeffekt dann die Richtung Unternehmenskultur auch, dass es entsprechend dann auch gelebt wird. Und wenn wir nicht miteinander vernünftig kommunizieren, haben wir ein echtes Problem.
Ja, absolut. Ne? Genau. Also nicht nur denken, Werte sind ja oft auch gedacht, ne? Und man kann ja auch verschieden denken, sondern das auch über Sprache und Kommunikation zu harmonisieren, zu diskutieren, weiterzutreiben. Da sind wir wieder beim Punkt Kreativität auch. Ne? Und das gelingt erwiesenermaßen in Teamkonstellationen viel, viel besser.
Ja, du sprichst auch in deinem Buch über Reaktanz. Vielleicht erzählst du über die Reaktanz nochmal. Wie reaktant sind denn überhaupt Mitarbeiter? Und wie kann ich das lösen als Führungskraft?
Ja, jeder Mensch kann sehr reaktant sein. Ne? Reaktant ist so ein psychologisches Konzept, ne? Wenn ich so Wahlfreiheit einschränke. Ne? Also nicht nur Dinge wegzunehmen, sondern auch eine Auswahl an Dingen oder Arbeitsweisen wieder einzuschränken. Ne? Also wir sind freiheitsliebend. Wir sind nicht nur materialistisch, dass wir etwas haben wollen oder nicht, sondern wir wollen auch die Auswahl. Wir wollen die Freiheit zu wählen. Und wenn uns die Freiheit zu wählen genommen wird, dann reagieren wir ganz empfindlich. Nicht nur im Bürokontext, ja, bei so einer Frage wie, ja, ich kann jetzt wählen, arbeite ich im Büro oder zu Hause, sondern auch bei, ich weiß nicht, Mobilität, ja, kann ich jetzt mit dem Rad, mit dem Auto, mit der Bahn fahren, kann ich jetzt Straße A oder B wählen, kann ich im Supermarkt zwischen 5 verschiedenen Haferflockensorten wählen oder nur zwischen 2, das sind alles ja Einschränkungen einer Wahlfreiheit und da reagieren Menschen allgemein sehr empfindlich, wenn sie in dieser Wahlfreiheit gestört werden. Also, ne, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt von Führungskräften auch zu überlegen. Es geht nicht darum, etwas anderes zu machen oder etwas einzuschränken, sondern immer auch eine Palette von Optionen aufzuzeigen. Und wenn ich jetzt komme und sage, naja, wir wollen jetzt mal weniger digitale Individualarbeit, sprich Homeoffice, sondern mehr im Team arbeiten, dann muss ich auch wieder Optionen bieten, ne? Und nicht den Verdacht aufkommen lassen, es geht um das Wegnehmen der Wahlfreiheit hin zu einem anderen festgezurrten Modell, sondern ein Wechsel hin zu anderen Optionen. Und das kann dann sein in dieser Homeoffice versus Office-Debatte. Naja, es geht nicht darum, liebe Leute, dass ihr zurück ins Büro kommen sollt. Es geht darum, dass ihr miteinander arbeiten sollt. Und das könnt ihr auch selbst organisieren. Ihr könnt auch da und da hingehen. Ihr könnt euch auch zum Mittagessen in einem Restaurant treffen. Ihr könnt auch eine Workation zusammen machen und kriegt dann ein bestimmtes Budget. Wir können auch in ein neues Büro gehen. Ihr könnt auch in ein Coworking-Office gehen. Das sind alles Optionen, wieder neue Wahlfreiheiten schaffen. Das ist das, was wir als Menschen eigentlich wollen. Ne? Die Auswahl. Die Freiheit zu wählen, was uns von Arbeitsmitteln und Arbeitsweisen dann entgegenkommt.
Also nicht selbstbestimmt, jetzt überlegt euch immer, was ihr wollt, sondern ich habe Optionen A, B und C. Was haltet ihr davon? Ja, und dann kann man in die Diskussion immer noch reingehen. Also, dass man es auch das Angebot ein bisschen einengt, wie du gerade
anbieten,
sagst.
Ja? Genau. Mhm.
Anbieten, ja, anbieten und dann kann man immer noch diskutieren auf diesem Weg dann. Ja? Und somit hat man auf jeden Fall das Ziel, eine gute Unternehmenskultur zu schaffen und auch sein Produkt und seine Dienstleistungen vernünftig an den Markt zu bringen, aber auch bei den Mitarbeitern, die entsprechend zu stärken, dass sie also intrinsisch auch da weiterkommen können.
Absolut, genau.
Ja, ich danke für das Gespräch.
Klasse, danke dir, André.
Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefallen hat, abonnieren und teilen Sie es bitte in Ihrem Netzwerk und erzählen es Ihren Freunden und Kolleginnen. Ebenfalls können Sie auf iTunes eine Rezension schreiben. Vielen Dank dafür. Weitere Infos in den Shownotes und unter blog.hiddencandidates.com.